Guten Morgen. Ich habe eine Frage mitgebracht. Vermutlich kennen die meisten von euch diese Frage, beziehungsweise den Wortlaut. Du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst. Von wo kommt das? Wer hat diesen Wortlaut oder diesen Slogan? Na, ich bin jetzt gespannt. Nein, nicht ganz. Ja, geht aber in die richtige Richtung. Bitte? Jawohl, von der Firma Du darfst. So, es geht um Ästhetik, ja, Kosmetik, ganz genau. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, keine Ahnung, aber ich muss euch enttäuschen heute Morgen. Gott möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Das Thema, das ich heute der Predigt übertragen habe, überschrieben habe, lautet nämlich: Gott will dich verändern. Das ist so. Gott will dich verändern. Egal, in welchem Alter wir uns befinden, ob wir jünger oder älter sind. So als älterer Mensch, ich gehe auch bald auf die 50 zu. Da, ja, die anderen lachen, schmunzeln. Also ich sage, ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht wie mir, vermutlich auch ähnlich. Da hat man das Gefühl, ach Mensch, eigentlich ist alles gut, eigentlich ist es okay, so im Großen und Ganzen. Ich darf mit dem Bauch hier stehen. Ich habe keine breiten Schultern mehr. Früher als Jugendlicher hätte mir das sehr wehgetan. So habe ich früher nie ausgesehen. Ich war völlig durchtrainiert. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Im Alter wird man gelassener. Da braucht man keine große Veränderung mehr. Gut, ich muss meinen Bauch erst abtrainieren. Das liegt aber daran, dass ich wirklich Bluthochdruck habe. Was ich damit sagen möchte ist, im Alter ist es doch so, dass man eigentlich doch recht zufrieden ist. Und doch möchte ich dich heute Morgen motivieren. Motivieren, sich mal Gedanken zu machen, ob es wirklich richtig ist, so zu bleiben, wie man ist. Ob es nicht besser ist, sich von Gott verändern zu lassen. Denn das ist der Inhalt dieses Textes, den die Diane dankenswerterweise vorgelesen hat. Gott will dich verändern. Nun, dieser Text ist wunderbar für Seelsorger, weil der bestätigt nämlich, dass Gott in die Seelsorge geht und Menschen, die psychisch, die seelisch angeschlagen sind, verändern kann und verändern will. Das macht dieser Text deutlich. Ich kann mich erinnern an einen guten Bekannten, der ist mittlerweile Arzt. Sein Vater war auch Arzt, er ist Christ, sein Vater war kein Christ. Er lebt und lebt heute noch in nördlichen Hessens, nördlichen Gefilden. Der Vater hatte so viel Geld früher, ich weiß nicht, ob er es heute noch so hat, der hatte eine Villa gehabt und ihr könnt mir glauben, das ist das schönste Haus, was ich bis je gesehen habe. Dieser junge Mann ist in diesem Haus groß geworden und doch, der hatte als Teenager ganz massive Selbstwertprobleme. So, wenn man jetzt in unsere Gesellschaft hineinschaut, haben viele andere Menschen das auch. Gott sei Dank war es bei den Menschen so, dass er nach einer Jugendevangelisation eine Befreiung erleben durfte. Dass er das, was hier, was ihr an der Wand gesehen habt und gehört habt, auch für ihn galt. Dass eine Begegnung mit Jesus ihn aus seinen Selbstwertproblemen herausgerissen hat. Ähnlich wie diese Frau am Jakobsbrunnen vor fast 2000 Jahren. Diese Frau hatte massivste Probleme. Die Symptome machen das nämlich hier ganz deutlich. Es war eine Frau, die zur Mittagshitze, und das war damals nicht und heute auch nicht üblich, dass man in der brühenden Hitze Wasserkrüge trägt. Ein so ein Wasserkrug wuchs um die 20 Kilo. Und alleine als Frau hat man das auch nicht gemacht. Verstehen Sie? Also die Geschichte macht deutlich, hier ist eine Frau, die ähnlich wie dieser junge Mann auch Selbstwertprobleme hatte. Ausgehend von meiner Eingangsfrage, du darfst so bleiben, wie du bist. Diese Frau hätte gesagt, nee, hoffentlich nicht. Und doch, ich möchte dich mitnehmen heute natürlich. weil ich davon ausgehe, dass du nicht diese massiven Probleme hast wie diese Frau. Gott, Jesus, will dich verändern. Wie kann das geschehen? Kommen wir gleich zum ersten Gedanken. Also vorneweg, ich werde jetzt nicht den ganzen Text auflisten, da könnte man eine ganze Woche drüber predigen. Ich will nur bestimmte Punkte rausgreifen. Und doch die Frage noch einmal, wie will Jesus dich verändern? Wie will Jesus dich verändern? Da kommen wir gleich zum ersten Gedanken hier, indem er dich mit seinem Geist beschenken möchte und dich so auch zu einem Segen für andere werden lässt. Indem er dich mit seinem Heiligen Geist beschenken möchte und dich so auch zu einem Segen für andere werden lässt. Wir wissen, das war eine Frau, die massivste Probleme hatte. Zwei Beobachtungen hier noch einmal. Ganz wichtig, die Frau brauchte Schutz. Schutz brauchte diese Frau. Schutz davor, dass sie nicht wieder diesen bösen und blöden Blicken von anderen Menschen aus ihrem Ort, da steht zwar Stadt, aber Sychar nach heutigem Verständnis war kleiner als Bad Vilbel oder kleiner als Bruchköbel. Ja? Dass sie diesen Blick nicht ausgesetzt war, das wollte sie nicht erleben. Und was wichtig ist hier an dieser Stelle, Jesus geht hin und gibt ihr ein Angebot. Er will sie verändern. Genau, er will ihr eine Gabe geben. Hier heißt es ja auch ganz klar, er spricht hier von einer Gabe, von einer Quelle, einer Wasserquelle. Und der Hintergrund ist schlicht der, für den damaligen Leser war klar, also vor 2000 Jahren, der das Johannesevangelium gelesen hat, das waren die meisten, die das gelesen haben, waren nämlich Juden gewesen, die haben geblickt, was hier gemeint ist. Jesus tritt hier als Sohn Gottes auf, denn er praktiziert das, was Jahrhunderte zuvor Jesaja schon angekündigt hat, dass Gott Wasserquellen in den Menschen hineinlegen möchte. Was bewirkt eine Quelle? Sie fließt über. Sie ist also nicht auf sich bezogen, sondern sie geht weiter, sie geht nach außen. Das will Gott. Und das bietet jetzt Jesus hier bei dieser Stelle hier in Johannes 4 der Frau an. Die Quelle geht nach außen, sie möchte anderen Menschen auch eine Hilfe sein, möchte auch anderen Leben spenden. So, und wenn wir jetzt den Verlauf der Geschichte sehen, der Bericht zeigt ja ganz klar, diese Frau, diese psychisch angeschlagene Frau, schafft es innerhalb von, wir wissen es nicht, wir können es nur vermuten. Lassen Sie es mal 2 Stunden sein. Es war schon eine Zeit, bis sie in das Dorf, der Jakobsbrunnen liegt außerhalb dieses Dorfes. Es war schon Fußweg. Lassen wir mal 2 Stunden und vielleicht waren es auch 3 Stunden. Innerhalb dieser Zeit schafft diese Frau mit ihrem Zeugnis später, dass Menschen aus ihrem Ort zu Gott finden. Sie ist eine der größten neutestamentlichen Missionarinnen oder Evangelistinnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube, also ich habe das früher, wenn ich das nicht mich damit beschäftige, ich habe das immer überlesen so, ne? Aber das ist eine Tatsache hier. Eine Frau, die völlig vertrocknet innerlich ist, die keine Liebe in sich spürt augenscheinlich oder wenig zumindest, die schafft es plötzlich, aus diesem Loch herauszugehen und hin zu den Menschen, die sie vorher gemieden hat. Und das bewirkt, ähnlich wie eine Quelle, dass die anderen auch Leben empfangen. So berichtet das Kapitel Johannes 4. 3 Argumente. Das erste ist einfach mal hier, diese Frau kehrt faktisch zurück. Sie sucht Kontakt. Das ist ganz entscheidend hier. Eine Umkehr findet statt. Das zweite, sie berichtet von ihrer Begegnung mit Jesus. Und das war in der Situation noch schwerer. Also sie hat nicht nur eine Hürde übersprungen, im Bild übertragen, dass sie jetzt in Kontakt gesucht hat, sondern sie sucht noch das Gespräch mit den Leuten. Und dieses Gespräch hat einen Inhalt, was damals wirklich sehr, sehr kritisch war, weil diese Leute wollten von Judentum nichts wissen, die Samariter. und schon gar nichts von einem Messias. Und das schafft die Frau. Und als letztes, wie ich schon erwähnt habe, sie bewirkt durch ihr Zeugnis Erweckung in diesem Ort, in diesem Dorf. Deshalb, Christus verändert Menschen, indem er Menschen, indem er dich und mich zu einer sprudelnden Quelle machen will. Ich kann mich gut erinnern, wie mein Schwager Tobi zu den Freaks gekommen ist. Ja, ich weiß nicht, ob Sie die Freaks kennen. Wer kennt von Ihnen die Freaks? Die Jesus Freaks? Gegenfrage, wer kennt die Jesus Freaks nicht? Nur, okay, das finde ich ehrlich, gut. Das ist eine Gruppierung von Jugendlichen, die, sagen wir mal, alternativ Glauben leben. Die würden solche Lieder nicht singen. Viel zu langweilig. Das muss rockiger sein. Ist nicht meine Frömmigkeit, aber Fakt ist, dass mein Schwager Jahre zuvor, bevor er zu diesen Freaks gekommen ist, besoffen auf der Straße lag. Wieder einmal war er am Wochenende mit seinen Kumpels unterwegs. Er kommt aus einem frommen Hintergrund. Großvater, ein Pietist, wie er im Buche steht. Urgroßvater auch. Also Christentum hat er mit der Nadel aufgezogen. Verstehen Sie? Aber er hat sich dagegen gelehnt. So, und eines Tages kommt es dazu, dass er dann schließlich doch den Weg findet zu Jesus. Und so ähnlich ist es hier bei der Frau auch. Völlige Abkehr, kommt mit seinem Leben nicht klar. Und auf einmal wird dieser Tobi, ist das kein Witz, Gemeindeältester einer Jesus-Freak-Gemeinde. Ich könnte noch andere Beispiele bringen, aber Sie verstehen, was ich meine hier an der Stelle. Es geht schlicht darum, dass Gott verändern kann. So, und jetzt gucke ich in die Gesichter ganz bewusst hinein oder rauf vielmehr. Das sind so tolle Geschichten, ne? Aber was hat das mit mir zu tun? Was hat denn sowas mit mir zu tun? Ich will mal ein anderes Beispiel bringen. 1986 haben meine Eltern mich von einer Freizeit in Fritzlar abgeholt. Ich komme aus der Gemeinde Gottes. Und da erzählte mein Vater ganz freudig, wir haben unseren ehemaligen Prediger getroffen. Wir sind extra früher gefahren, also ich komme aus Moers, das liegt bei Duisburg, das sind ungefähr 2,5 Stunden Fahrtweg. Die haben diese ehemalige Pastorenfamilie bewusst nochmal aufgesucht und mein Vater war ganz begeistert. Weil er kam mit diesem Pastor nicht so richtig klar. Der war immer so ein bisschen distanziert. Und mein Vater litt massiv darunter. Und dann erzählt die Mutter später, Stunden später, der hat den Papa umarmt. Der Otto hat den Papa umarmt. Was will die Geschichte deutlich machen? Dass Gott auch Menschen, die schon jahrelang, jahrzehntelang mit ihm unterwegs sind, verändern kann. Er hat es geschafft, diesen Pastor, und es gibt Pastoren, die sind einfach nicht so offen und herzlich, sie sind ein bisschen distanzierter. Er hat ihn verändert. Und er hat es geschafft, das Schäfchen, das ehemalige Schäfchen, den Edgar, meinen Vater, zum Umarmen. Verstehen Sie? Ich könnte noch andere Beispiele bringen. Und es ist kein Geheimnis, dass Veränderung nicht so geschieht, wie es jetzt hier beschrieben wird. Es geschieht eben vielleicht über Jahre und über Jahrzehnte. Aber liebe Geschwister, Jesus will, dass du, dass sie sich verändern. Und das kann Jahre dauern. Das kann Jahre dauern, das liegt nicht daran, das sage ich vorneweg, weil es so ist, wie wir es eigentlich immer erwarten, sondern Gott hat seinen Plan, er hat seinen Zeitablauf und manchmal dauert es halt länger. Aber wichtig ist, er möchte uns verändern hin zu seinem Bild, heißt es ja, damit wir anderen ein Segen sind. Der Otto war meinem Vater an dem Abend ein großer Segen. Mein Vater war richtig freudig. Ja? Das ist das, was hier in dem Text drinsteckt. Gott möchte, dass wir uns von ihm verändern lassen. Und deswegen stelle ich jetzt die ganz persönliche Frage. Möchtest du, möchten Sie sich verändern lassen? Willst du auch eine Quelle des Lebens für andere werden? Willst du dich von Jesus verändern lassen? Diese Frage kann man nur persönlich beantworten. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie das auch ganz ernst nehmen. Wollen Sie sich von Jesus verändern lassen? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ich es nötig habe, dass der Herr mich verändert. Aber dieser Veränderung geht etwas voraus. Es werden nämlich zwei Voraussetzungen hier genannt in dem Text. Es bedarf einer Voraussetzung. Nämlich erstens, Jesus will dich verändern, ja, aber indem er deine Schuld bereinigen will. Veränderung geht nicht einfach so praktisch, so, ach komm, wir machen mal den Schalter runter und dann läuft's. Nein, Veränderung bedeutet hier im Kontext von Johannes 4, indem er deine Schuld bereinigen will. Und so geschieht das hier in dem Text. Jesus fragt die Frau, oder es nicht fragt, sondern sagt der Frau als Seelsorger, Gott sagt der Frau, hol mal deinen Mann. Hol mal deinen Mann. Und jetzt wird es klar, die Frau lebte auch nach samaritanischen Verhältnissen in Sünde. Er deckt jetzt die Sünde dieser Frau ganz klar auf. Es geht nicht um die fünf Männer. Es kann sein, dass die fünf Männer, dass das irgendwie auch mit Ehescheidung einhergeht. Das wissen wir nicht. Der Text sagt das nicht eindeutig. Man kann es vermuten. Aber damals war es durchaus üblich, dass Frauen mehrere Männer hatten, weil sie verstorben sind. Ja? Es gab auch sowas wie die Schwagerehe. Also eine Frau war damals völlig abhängig von einem Mann. Ihr lieben Frauen, ich habe zu Hause 4 Stück. Ja? Ich habe 4 Frauen, 2 junge Frauen, die jüngste ist 6, die ist gerade in die Schule gekommen. Die Frauen damals, vor 2000 Jahren, die haben in ganz anderen Verhältnissen gelebt. Die waren total abhängig von ihrem Mann, weil, jetzt kommt es ganz praktisch mal nachgedacht, das ist für uns immer so ein Riesending, durch unsere kulturmarxistisch geprägte Zeitgeist, oh, das ist so schlimm, wir müssen alle gleichberechtigt sein. Damals war es ganz praktisch. Wer hat denn das Vieh bestellt? Wer hat denn die Ernte herbeigeholt? Waren es die Muskeln der Frau? Die haben natürlich mitgearbeitet, aber vornehmlich waren es die Muskeln des Mannes. Der Mann hat mal theoretisch, in der Regel, mehr Kraft. Und damals lebten die Menschen von der Landwirtschaft. In der Konsequenz also, eine Frau brauchte eine Beziehung zu einem Mann. Sonst konnte sie sich nicht ernähren. Also Rente können wir vergessen. Sozialversicherung können wir vergessen. Gab es alles damals nicht. Verstehen Sie? Also, ist ja völlig klar, diese Frau lebt in Abhängigkeiten. Und wichtig ist jetzt, diese Abhängigkeit führte sie zu einer Sünde. Nämlich zu der Sünde, dass sie mit einem Mann unehelich lebte. So, und das benennt Jesus hier ganz klar auf den Punkt hier. Bring mal deinen Mann herbei. Das war die Sünde. Und deswegen nochmal zurück. Jesus will dich verändern. Er will diese Frau verändern, aber er tut es nicht, ohne die Sünde beim Namen zu nennen. Bring mal deinen Mann. Und das heißt im Kontext der Geschichte, dass die Frau jetzt in der Lage sein musste, eine Entscheidung zu treffen. Die Geschichte geht ja positiv aus. Sie musste sich ihrer Wirklichkeit stellen. Ihre desolaten Lebensverhältnisse, deswegen ist sie ja nicht an einem Brunnen, morgens am Brunnen gewesen oder abends, weil sie eben mit diesem Mann wohl zusammenlebte, weil es damals nicht angebracht war und angesehen war. Und Jesus sagt ihr, pass auf, da steckt es explizit nicht drin, aber das ist die Botschaft, die hier in dem Text drin ist, auch drin ist. Kläre deine Verhältnisse. Du lebst in Sünde, gute Frau. Ich kann mich an einen guten Prediger erinnern, der war mir sehr, sehr beliebt, der konnte toll predigen. Und der hatte irgendwelche Sünden begangen, man weiß es nicht, also ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, man erzählte, dass dieser Evangelistenprediger noch kurz vor seinem Tod sich bewusst die Zeit genommen hat, Versöhnungsgespräche zu suchen. Er hat einzelne Kollegen Brüder, so hieß es ja früher noch in den 80er Jahren, einzelne Brüder noch vorher besucht. Da ist er durch ganz Deutschland gefahren, hat einzelne Brüder besprochen, befragt und seine Schuld gemeinsam mit den Brüdern vor Gott zu bringen. Weil er wusste, ich muss das, was ich gepredigt habe, auch leben. Ich muss meine Schuld, die ich da in mir erkannt habe, die muss ich klären. Zurück zum Text. Jesus will dich verändern, ja? Und zwar, indem er deine Schuld bereinigen will. Und Sünde, liebe Geschwister, das gehört noch einmal zu uns. Wer ehrlich ist, weiß das. In einem Gespräch mit einer Schulleitung sagte ich ja, wir sind grundsätzlich defizitäre Wesen. Das sagt man so, glaube ich, in der Pädagogik. Man kann es auch ganz anders ausdrücken. Man kann sagen, wir sind Sünder. Und ich verrate Ihnen was, das wissen Sie eigentlich, ich verrate nichts Neues. Wir bleiben Sünder bis zum hohen Alter, bis zum Tode. Wir sind qua unseres Wesens, aufgrund unseres Wesens, sündige Menschen. Wir neigen zur Schuld. Und manchmal erkennen wir unsere Schuld auch nicht. Aber sie ist in uns drin, die Möglichkeit zu sündigen. Umso mehr, liebe Geschwister, ist es hier an der Stelle deutlich zu machen, wichtig deutlich zu machen, dass eben Sünde von Gott bereinigt werden möchte. Gott möchte Schuld bereinigen. Weil es zu unserem Wesen gehört, ist es wichtig, dass ich das heute Morgen nochmal ganz deutlich hier anspreche. Ich meine, das macht der Text, ist klar. Ich kann dann da nicht vorbei, aber ich will das mal deutlich machen. Ich kann mich noch gut erinnern vor kurzem, da erwischte ich nahe Verwandte, wie so Damen sich da unterhielten über Person X und Y. Sie lästerten. Mir war das unangenehm in dem Moment. Ich saß da, da gab es eine 50-Jahres-Geburtstagsfeier. Mir war das unangenehm. Ja, dann intervenierte ich kurz. Was schwätzt du denn über die Frau? Das macht man, das ist doch nicht in Ordnung. Ja, das kann ich dann. Nein, nein. Aber wenn man schlecht über andere redet, wirklich schlecht, und sie diffamiert, sie gering achtet im Gespräch, ist es doch Lästern. Was will ich damit sagen? Ich meine, es sind mal die Frauen dran an der Stelle. Das ist eine Art, ich habe 4 Frauen zu Hause, ich erlebe das auf einer anderen Ebene auch. Es ist einfach so. Die Männer kriegen noch ihr Fett ab. Ne? Mir schmunzelt drüber, das Problem ist aber, da steckt irgendwie drin. Und das leitet, verleitet auch das weibliche Geschlecht zur Sünde an der Stelle. Die Bibel, die dokumentiert das sogar und klärt das sogar auf, wie wichtig es ist, dass Frauen nicht einfach mal so in die Häuser von anderen gehen. Damit sagt Paulus nämlich an einer Stelle, die dürfen nicht so viel schwätzen. Es ist also ein normales Problem. Was ich damit sagen möchte, liebe Geschwister, ist eben, ich will damit nur deutlich machen, wie wichtig es ist, uns bewusst zu machen und ganz ehrlich zu sein. Ja, in uns steckt Sündhaftigkeit. Es ist so. Da kommen wir nicht dran vorbei. Umso mehr ist es jetzt wichtig, deutlich zu machen, wenn ich mich von Jesus verändern lassen möchte, dann muss ich meine Schuld bekennen. Es funktioniert nicht. Von Gott die schönsten Geschenke, Veränderung zu erwarten, aber so zu bleiben, wie man möchte, weiterhin dumme Sachen machen, ich sage mal so, das funktioniert nicht. Gott hasst die Sünde, heißt es an einer Stelle sogar. Gott möchte es nicht. So, wie will Jesus uns weiter verändern? Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der hier in der Geschichte in dem Bericht hier noch deutlich gemacht wird. Der zweite Aspekt lautet, er will dich verändern, indem er von dir richtig angebetet werden will. Indem er von dir richtig angebetet werden will. Nun, Sie haben das ja mitbekommen, die Situation stellt dar, wie Jesus ein sogenanntes interreligiöses Gespräch oder besser gesagt eine Diskussion führt mit dieser Frau. Wer ist jetzt der richtige Gott? Und wichtig ist, wie Jesus hier reagiert. 2 Dinge. Erstens, Jesus macht es ganz anders, als wir es heute erleben in unserer Gesellschaft. Er macht sich klar. Er kämpft hier um Wahrheit. Er sagt ganz klar nämlich, das Heil kommt von den Juden. Ich frage Sie, wann haben Sie das letzte Mal so klare Worte von Menschen gehört, wenn Sie über Ihren Glauben gesprochen haben? Also der biblische Befund, ich habe an der Uni Frankfurt diskutiert, studiert, unter anderem dieser biblische Befund macht deutlich, Jesus würde in unsere heutige Zeit nicht mehr reinpassen. Er macht klar, es gibt nur ein Heil und das Heil bin ich. Macht er hier in der Situation völlig klar. Ich versuche das ein bisschen zu erweitern, zu verkürzen. Ja, für ihn ist völlig klar hier und das muss die Frau kapieren, es ist so, das Heil kommt von den Juden und ich bin der Messias. Punkt. Und ein zweites, was ich ganz spannend finde an der Stelle hier, was uns noch mehr betrifft, was näher geht. Wie geschieht jetzt diese Anbetung zu diesem Gott? Er sagt, im Geist. Und hier geschieht eine Klammer, das ist typisch jüdisch. Zu Beginn macht er deutlich mit dem Wasser, Wasser ist ein Bild für den Geist Gottes. Dass eben dieser Geist Gottes, den der Herr Jesus ihr noch Minuten vorher noch angeboten hat, eben das bewirkt, dass die Frau jetzt im Gegensatz zu der Dorfbevölkerung theoretisch oder zu ihren Vorahnen den richtigen Gott anbeten kann. Weil er sagt ja klar, im Geist und in der Wahrheit. Gemeint ist, unter der Führung des Geistes können wir Gott anbeten. Können wir nur Gott anbeten? Wir tun nicht einfach nur. Im Geist heißt, es geht schlicht hier darum, wenn ich davon gesprochen habe, wie man sich verändern lassen kann von Jesus, indem man ihn richtig anbetet, es geht schlicht um die Beziehung zu Jesus. Es geht schlicht darum, in welchem Verhältnis stehe ich zu Gott. Klar, man könnte es mal ganz kurz mal örtlich fassen. Man muss nicht in die Kirche gehen. Hier gab es den Berg, da hat man dann gebetet. Okay, klar, das wird hier aufgehoben, ist klar, das kann jeder nachvollziehen. Ich weiß nicht, wo haben Sie denn schon gebetet? Haben Sie schon an komischen Orten gebetet? Ich auch. Ich war mal ein Jahr auf einer Bibelschule und da saß ich morgens auf meinem Klo, habe mein Geschäft verrichtet. Jetzt gucke ich mal weiter. Hört ihr mir noch zu da hinten, ihr zwei Teenies da? Oder habt ihr WhatsApp dabei? Also, jetzt haltet euch fest. Ich sitze da auf meinem Klo und ich hatte massivste Schmerzen gehabt. Hab dann zu Gott gebetet. Hilf mir doch. Und in meinem Gebet, in meinem Gespräch mit dem Herrn auf dem Klo, ich weiß genau, wo das Klo war, es kommt mir alles wieder hoch, spricht Jesus zu mir. Jesus sprach vor über 20 Jahren zu mir auf dem Klo. Und versprach sich mir, hat mir ein Versprechen gegeben. Auf dem Klo. So ist dieser Gott. Und das ist deswegen möglich, weil Jesus ja ganz klar sagt, es geschieht im Geist. Weil der Geist Gottes in meinem Herzen ist. Weil ich die Beziehung zu Jesus habe, in der Jesus vor über 20 Jahren meinte, mir zu begegnen. Liebe Geschwister, wenn es um den letzten und den zweiten Punkt hier geht, um die zweite Voraussetzung geht, wie man sich von Jesus verändern lassen will, dann geht es um mein Verhältnis zu Jesus selbst. Und ich sehne mich danach, nach diesen Jahren, das waren tolle Jahre waren das gewesen. Jetzt bin ich schon seit Jahren nicht mehr Prediger. Es gibt Phasen, wo ich denke, Scheibenkleister, dass ich kein Prediger mehr bin. War eine schöne Zeit. Deswegen schöne Zeit, weil man sich so ein Korsett befindet als Prediger. Zumindest habe ich so empfunden. Man war diszipliniert. Du musstest dich ja mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Das ist ja dann Job. Automatisch war es mir wichtig, auch eine entsprechende Beziehung zu haben. Weil das war mir ja schon die ganze Zeit klar, was hier drin steht. Aber das ist mir heute wieder so ganz, oder in der Vorbereitung ist mir das wieder so bewusst geworden, liebe Geschwister. Will ich Veränderung in meinem Leben? Und ich bete so oft, dass Jesus mich stärker macht. Ich bin mit fast 50 Jahren nicht mehr so stressresistent. Ich bin nicht mehr so stark. Und andere Schwächen fallen mir auf. Aber entscheidend ist bei der Stelle hier, Punkt 2, dass ich ein gutes ein gesundes Verhältnis zu meinem Herrn anstrebe. Dann, so sagt es hier der Bibeltext, wenn ich ihn richtig anbete, das meint das ja, dann will er mich verändern. Dann kann er mich auch verändern. Kommen wir zurück zum Ausgang. Du darfst bleiben, so wie du bist. Nee, Jesus will dich verändern. Er will dich verändern, indem er seinen Geist dir gibt und dich zum Segensträger macht. Und indem er deine Schuld bereinigen möchte. Und indem er richtig von dir angebetet werden möchte. Gott segne dich. Ich bete mit uns. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir dadurch immer wieder die Chance haben, dich richtig zu verstehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns veränderst. Bitte segne uns, lieber Vater. Schenke deine Veränderung in unserem Leben. Amen.